Ja, die Osterzeit, die Passions- und Osterzeit, das ist bei uns in den Gemeinden immer so eine Zeit starker Gegensätze. Wir haben einerseits Karfreitag, Jesus Sterben, die eher dunklen Stunden, die gedrückte, traurige Atmosphäre. Dann haben wir Ostern, das Fest der Auferstehung, des Lebens, der Freude, dass wir in, mit bunten Farben feiern. Tod und Leben, so im starken Gegensatz. Dieser Gegensatz ist mir in diesem Jahr auch nochmal besonders wichtig geworden oder besonders vor Augen gekommen, weil in der vergangenen Woche wäre der 60. Geburtstag meines Vaters gewesen, der jetzt inzwischen seit 10 Jahren verstorben ist. Damals war ich gerade 18 und Tod und Leben in diesem Gegensatz. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, wenn du in dieser Zeit zu den Gottesdiensten kommst. Vielleicht geht es dir so, wie es Andrea am Freitag beschrieben hat, dass du eher die traurige Stimmung hinter dir lassen willst und eigentlich auf die Osterfreude schauen willst. Aber vielleicht ist es bei dir auch ganz andersrum, dass du dich eher wie an Karfreitag fühlst, dass du bedrückt von Trauer, Kummer und Sorgen bist, vielleicht über den Verlust geliebter Angehöriger, Sorge um Krankheit, eigene Krankheit oder die Krankheit geliebter Menschen. Was ist dann an Ostern? Aber wenn wir uns in die biblische Ostergeschichte mal anschauen, sehen wir, dass man mit diesen Gefühlen, mit dieser Traurigkeit und Kummer an Ostern eigentlich in ganz guter Gesellschaft ist. Die Frauen auf dem Weg zum Grab, die waren nicht von Vorfreude erfüllt. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren verzweifelt und enttäuscht. Die Jünger in Jerusalem versammelt, haben sich eingeschlossen, voll Angst und Trauer. Gerade in diese Situation bricht Ostern hinein, spricht die Osterfreude und die Osterhoffnung hinein. Ich habe deshalb für diese Predigt einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief ausgesucht, in dem Paulus mit seinen beiden Mitarbeitern, die den Brief mitgeschrieben haben, genau darüber redet, wie der Glaube an die Auferstehung Jesu, wie der gerade auch uns in Trauer und in schweren Zeiten anspricht und uns Hoffnung gibt. Ich lese 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Ich will euch aber, Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen über die Verstorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, den Verstorbenen gewiss nicht zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit einem Befehl durch die Stimme eines Erzengels und den Posaunenklang Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gleichzeitig mit ihnen in Wolken weggeführt werden, dem Herrn entgegen, in die Höhe. Und so werden wir immer beim Herrn sein. Also tröstet einander mit diesen Worten. Die Thessalonicher, die waren noch eine sehr junge Gemeinde, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Er hat sie selbst auf einer seiner Missionsreisen gegründet, nachdem er, als er ihnen das Evangelium predigt, die Hoffnung die Vergebung und Hoffnung, die Christus den Menschen schenkt. Sie haben diese Botschaft mit Freuden angenommen und angefangen, mit Christus zu leben. Aber jetzt sah ihre Situation offenbar ganz anders oder ja wesentlich düsterer aus. Christen aus ihrer Mitte waren wohl gestorben und Trauer und Verlust und Verunsicherung hatte sich unter ihnen breit gemacht. Sie hatten vermutlich damit gerechnet, alle selbst die Wiederkunft Jesu noch mitzuerleben und waren jetzt durch die Todesfälle in ihrer Mitte verunsichert, was das für die Verstorbenen aus ihrer Mitte bedeutete, ob sie trotzdem Jesu kommen und die Gemeinschaft mit ihnen in seinem Reich in vollem Umfang miterleben würden. Anstatt dass der Glaube ihnen Trost gab, hat er ihre Sorgen offenbar noch einmal vergrößert. Deshalb ist es Paulus so wichtig, ihnen deutlich zu machen, was die Osterbotschaft, die Auferstehung Jesu für uns Christen bedeutet. Er will nicht, dass sie traurig sind, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Nun, gleich vorweg, Paulus geht es hier nicht darum, dass Christen nicht trauern dürften, dass sie allen Schmerz und Verlust mit einem seligen Lächeln erdulden sollten oder und immer nur die Freude am Herrn versprühen. Ganz und gar nicht. Im Neuen Testament können wir gut sehen, dass die Christen damals auch kein Problem hatten, ihrer Traurigkeit Raum zu geben. Zum Beispiel, als sich Paulus in Apostelgeschichte 20 von den Ältesten aus Ephesus verabschiedet. Dort heißt es, sie aber begannen alle laut zu weinen, fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten schmerzte sie, dass er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Oder Paulus selbst schreibt in Philipper 2, beschreibt er, wie er empfunden hätte, wenn sein Freund und Mitarbeiter Epaphroditus nicht von seiner schweren Krankheit genesen wäre. Und er war krank, todkrank, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm, nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Ich sollte nicht Kummer über Kummer haben. Es geht bei der Osterhoffnung nicht darum, alle Traurigkeit einfach wegzuwischen oder zu übertünchen. Aber Traurigkeit und Verlust, die stehen für uns Christen nicht alleine da, sondern sie sind umgeben von der Hoffnung, die wir an Ostern feiern. Paulus schreibt nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Was er damit gemeint haben muss, das lässt sich gut sehen, wenn man ja sich Grabinschriften Beileidsschreiben aus der damaligen Zeit anschaut, die oft von einer Hoffnungslosigkeit und Resignation geprägt sind, die unglaublich trostlos erscheint. Nach dem Motto, tröstet euch, denn das Trauern hilft ja auch nicht weiter. Dem stellt Paulus unsere christliche Auferstehungshoffnung entgegen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm führen. Paulus verweist die Trauernden in Thessaloniki auf das Sterben und Auferstehen Jesu hin, an das wir glauben, und erinnert sie, was das für sie und für ihre Verstorbenen bedeutet. Die Auferstehung Jesu, die wir an Ostern feiern, ist ja mehr als nur die Auferstehung einer einzelnen Person vor 2000 Jahren. Wir feiern, dass Jesus, der Sohn Gottes, auferstanden ist und dass er unser lebendiger Herr und Retter ist. Mit seiner Auferstehung ist im Neuen Testament immer ganz untrennbar auch die Hoffnung und Zuversicht verknüpft, dass auch wir einmal auferstehen werden. In 1. Korinther 15, Vers 20 macht Paulus diesen Zusammenhang ganz deutlich. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Wir sprechen oft davon, dass Christus für uns gestorben ist, aber eigentlich könnten wir auch genauso sagen, dass er für uns auferstanden ist, damit wir mit ihm auferstehen und mit ihm Leben haben. Leben nach dem Tod, das ist für uns Christen nicht nur irgendein Weiterexistieren einer körperlosen Seele oder wie man sich das auch sonst vorstellen mag, sondern es ist Leben in der ganzen Fülle, für die uns Gott ursprünglich geschaffen hat. So real und greifbar wie unser Hier und Jetzt. Es ist ein Auferstehen des ganzen Menschen. Und vor allem, es ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Deshalb ist Jesus diesen besonderen und eigentümlichen Weg ans Kreuz gegangen und nicht den Weg irdischer Macht, politischer Befreiung und Reform, weil er uns durch sein Sterben und Auferstehen so viel mehr geben will. Eine Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben in seiner Gemeinschaft. Dennoch scheint diese so zentrale Hoffnung bei den Thessalonichern getrübt gewesen zu sein. Sie haben wahrscheinlich nicht grundsätzlich an der Auferstehung gezweifelt, aber offenbar waren sie in Sorge, dass den Verstorbenen irgendwas Entscheidendes fehlen würde, dass sie irgendwas verpassen könnten, wenn Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit wiederkommt. Daher fokussiert sich Paulus in den kommenden Versen so sehr auf die Reihenfolge des Geschehens bei Jesu Wiederkommen. Er versichert ihnen, die Verstorbenen werden keinen Teil von der herrlichen Zukunft, die Gott für uns bereithält, verpassen. Nichts davon ist nur jener einen Generation vorbehalten, die bis zum Ende übrig bleibt. Der Punkt ist ihm offenbar so wichtig, dass er seine Autorität und Zuverlässigkeit nochmal besonders unterstreicht, wenn er es als ein Wort Jesu kennzeichnet. Denn dies sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, den Verstorbenen gewiss nicht zuvorkommen werden. Wenn Jesus wiederkommt, wird er alle, die zu ihm gehören, ob noch am Leben oder schon verstorben, zu sich versammeln. Denn der Herr selbst wird mit einem Befehl durch die Stimme eines Erzengels und dem Posaunenklang Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gleichzeitig mit ihnen in Wolken weggeführt werden, dem Herrn entgegen, in die Höhe. Ja, das ist dieses wunderbare Bild von unserer Begegnung mit dem erhöhten Christus, der vom Himmel wiederkommt. Auch Jesus selbst beschreibt ganz ähnlich die Sammlung der Gläubigen bei seiner Wiederkunft in Matthäus 24, in dieser ganzen Herrlichkeit und Pracht. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme auf Erden klagen und sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit lautem Posaunenschall. Und sie werden seine Erwählten zusammenführen von den vier Winden her, von einem des Ende des Himmels zum anderen. Und in Johannes 5 spricht Jesus davon, wie die Toten auf den Ruf seiner Stimme hin auferstehen werden. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben zur Auferstehung ins Leben, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung zum Gericht. Jesus ruft bei seinem Kommen seine Nachfolger zusammen. Und als erstes werden die Verstorbenen auf diesen Ruf hin aufstehen, um dann gemeinsam mit den Übriggebliebenen als die eine große Gemeinde Gottes ihm entgegengeführt zu werden, in die Gemeinschaft mit ihm. Das Bild, das Paulus hier zeichnet, erinnert ein wenig an den Einzug Jesu nach Jerusalem, wo er ja wie ein König in die Stadt hineinzieht, in das, was eigentlich sein Reich sein müsste. Und wo ihm auch Menschen aus der Stadt entgegenkommen, um ihn wie einen König zu feiern und ihn zu begleiten. Aber diesmal wird er tatsächlich als König in sein Friedensreich einziehen, an dem wir teilhaben dürfen. Das ist nicht nur das Privileg irgendeiner besonderen Generation, sondern das, was wir als Christen, als die, die an ihn glauben, was wir alle erfahren dürfen, worauf wir alle hoffen dürfen. Alle, die an ihn glauben, die zu ihm gehören, werden auferweckt werden und dabei sein, wenn er in seiner ganzen Herrlichkeit kommt. Wir werden nichts davon verpassen, sondern es in seiner ganzen Fülle erleben. Gemeinsam werden wir jetzt von ihm zum Ziel und zum Höhepunkt seiner Heilsgeschichte, seiner Geschichte, durch die er die Menschen erlöst, geführt. So werden wir immer bei ihm sein, schreibt Paulus. Wir dürfen dann endlich ganz in der Gemeinschaft mit unserem Gott und unserem Retter leben. Endlich wird die Trennung von Gott, die seit dem Fall in Eden herrscht, ganz überwunden sein. Und wir werden als sein Volk frei von Sünde, frei von allem Schlechten und allem Leid, für alle Zeit in vollkommener Gemeinschaft mit ihm leben, die nicht mehr getrennt oder getrübt werden kann. Wir dürfen uns für alle Zeit freuen an ihm, an unserem Herrn, an seiner Liebe und Güte und ihn ehren mit reinen Herzen. Das ist unser Trost und die Hoffnung, die durch Ostern für uns alle gilt, für jeden, der zu Christus gehört, ob er lebt oder stirbt. Diese wundervolle Wahrheit soll uns Trost sein, wenn wir an unsere verstorbenen Geliebten denken. Und sie soll uns als Gemeinschaft ermutigen. Ja, Paulus schreibt, tröstet einander mit diesen Worten, dass wir uns gegenseitig immer wieder in dieser Hoffnung bestärken und uns davon tragen lassen. Für mich persönlich ist diese Hoffnung nach dem Tod meines Vaters vor 10 Jahren ganz wichtig gewesen. Daran habe ich mich festgeklammert. Es war mir von Anfang an ein ganz entscheidender Trost, auf die Auferstehung zu hoffen, Gott dafür zu danken, dass er meinen Vater auferwecken wird und ihm dieses ewige Leben in seiner Gemeinschaft schenken wird. Wir haben diese Hoffnung als Familie auch auf seinem Grabstein ausgedrückt, mit den Worten aus Johannes 14, Vers 19. Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Diese Hoffnung auf die Auferstehung heißt nicht, dass alle Trauer und alle Traurigkeit weggewischt sind. Menschen fehlen und unser Schmerz und Verlust ist real und darf es auch sein. Aber Jesu Auferstehung stellt all unseren Verlust und unsere Traurigkeit unter die Hoffnung der Auferstehung, an der wir uns festhalten dürfen. Deshalb ist Ostern nicht nur ein Fest für die, die in beschwingter Fröhlichkeit, in unbeschwerter Freude sind, sondern gerade, wenn du dich eher fühlst wie an Karfreitag, wenn dir eher zumute ist, wie den Frauen auf dem Weg zum Grab Jesu, dann will Ostern dir Hoffnung geben. denn der Herr ist auferstanden. Und Gott wird mit ihm auch alle seine verstorbenen Kinder zum ewigen Leben in seine Gegenwart führen. Amen.